Herzlich willkommen und grüß Gott zum Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie bei uns heute wieder eingeschaltet haben, ob in München auf der UKW-Frequenz 92,4, ob Sie uns im Kabel- oder Satellitennetz hören, in Berlin und Leipzig auf DVB-T oder auch im Internet. Und natürlich auch gern Grüße an alle, die uns in Südtirol gerade über Radio Maria hören. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Heute geht's mal wieder im Grundkurs des Glaubens ein bisschen verwirrend zu. Ausgerechnet in so einem Grundkurs des Glaubens soll es heute um einen gehen, den man bis heute vielfach für einen renitenten Zweifler und schlicht für ungläubig hält, der Apostel Thomas. Keine Sorge, wir klären das in der Sendung, logisch. Alle paar Jahre kommt es zu einer einzigartigen Konstellation, dass nämlich der Herz-Jesu-Freitag im Juli auf den Gedenktag des heiligen Apostels Thomas fällt. Was daran das Besondere ist? Naja, das Herz Jesu, das am Kreuz durch eine Lanze geöffnet wurde, spielt ja bekanntermaßen im Glauben eine herausragende Rolle. Und beim Apostel Thomas wohl die entscheidende. Er wollte nämlich die Wunden des auferstandenen Jesus berühren. Viele unterstellen ihm da gern, ungläubig zu sein und übersehen doch dabei, dass eben damit, mit dieser Berührung, sein ganzer Glaube stand und fiel. Und das heißt ja wohl nichts anderes als sein ganzes Leben, inklusive das Ewige. Thomas ging dem Glauben nun wirklich auf den Grund, man kann beinahe sagen, mitten ins Herz. Wer also, wenn nicht dieser Apostel, muss geradezu in einem Grundkurs des Glaubens zur Sprache kommen? Er, dessen Bekenntnis wie kaum ein anderes bis heute entweder in erweiterter Form oder auch nur als Stoßgebet, nur in Anführungszeichen, im Glauben der Kirche lebendig ist. Mein Herr und mein Gott. Pfarrer Thomas Rellstab aus dem schweizerischen Oberurnen hat sich wieder die Zeit genommen und wird uns heute im Grundkurs des Glaubens diesen Heiligen vorstellen. Er hat sich auf den Weg in unser Radio Horeb Studio in Chur gemacht. Dort ist er uns nun zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pfarrer Rellstab, zunächst einmal, bevor wir in die Sendung einsteigen, dürfen wir Ihnen gratulieren. Es ist nämlich heute Ihr Namenstag.
Ganz genau. Vielen Dank. Es freut mich natürlich, dass ich am heutigen Festtag des Apostels Thomas einen Vortrag über diesen großen Namenspatron halten darf.
Herr Pfarrer, was ist uns denn eigentlich vom Apostel Thomas alles bekannt? Was wissen wir?
Ja, vom Thomas weiß man eigentlich nicht gerade viel, besonders was seine Lebensdaten betreffen. Eine Biografie zusammenzustellen ist wie bei allen Aposteln recht schwierig. Den Ort und Datum seiner Geburt sind gänzlich unbekannt. Es wird so um das Jahr 0 gewesen sein, wahrscheinlich einige Jahre vor Christi Geburt. Thomas soll Fischer gewesen sein, als bevor er dann berufen wurde. Gestorben ist er der Überlieferung nach in Indien, genauer in Mailapur, einem Bezirk der indischen Großstadt Chennai, das bis 1996 Madras geheißen hat, und zwar um das Jahr 72. Unbestritten ist, dass Thomas einer der 12 Apostel war und Jesus während seines 3-jährigen öffentlichen Wirkens ständig begleitet hatte. Deshalb erscheint er auch in den Apostellisten der Apostelgeschichte und der Evangelien. Als Beispiel dafür lese ich Ihnen aus dem Lukasevangelium den Abschnitt über die Wahl der 12 vor. Es heißt da, in diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Das ist also im Evangelium nach Lukas. Ebenso gibt es bei der Apostelaufzählung im Matthäus- und im Markus-Evangelium die Liste mit den Aposteln und darunter eben auch Thomas. Auch in der Apostelgeschichte selbst erscheint Thomas in der Liste der Apostel. Ich lese Ihnen vor, in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 13. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Also Thomas war unbestritten einer der 12 Apostel und damit eine der Säulen der Kirche. Das kann man natürlich ganz klar über Thomas aussagen. Und so geht man davon aus, dass auch er im Abendmahlsaal von Jesus zum Priester oder gar zum Bischof geweiht worden ist. Vielleicht noch etwas zum Namen Thomas. Der Name Thomas leitet sich aus einer hebräischen Wurzel ab, Ta'am, was gepaart oder Zwilling bedeutet. Deshalb wird Thomas in der Bibel auch Didymus genannt, was auf Griechisch Zwilling heißt. Warum er diesen Beinamen hatte, ist allerdings unklar und wird auch nicht deutlich aus den Bibelstellen, wo er als Didymus aufscheint. Und in der syrischen Tradition erscheint er sogar als Judas Thomas, da Thomas dort als Beiname verstanden worden ist. Das sind einige Dinge, die man so über Thomas sagen kann.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute geht's um den in Anführungszeichen ungläubigen Thomas. Unser heutiger Referent Pfarrer Thomas Rellstab hat uns zunächst einmal aufgeklärt darüber, was wir in der Bibel von ihm hören, was uns die Bibel über ihn berichtet. Ja, und Pfarrer Rellstab, jetzt nachdem das alles vorbei war, wovon die Bibel uns erzählt, berichtet, wie ging es eigentlich mit dem heiligen Thomas weiter? Was wurde aus ihm?
Auch das ist natürlich nicht so ganz klar. Einer alten Überlieferung zufolge evangelisierte Thomas nach dem Tod Jesu zuerst in Syrien und dann in Persien. Später drang er bis in das westliche Indien vor, von wo aus er schließlich auch Südindien erreichte. Er ist also sogar weiter gereist als Paulus, riesiger Missionar. Diese Tradition beruht zum Teil auf den sogenannten apokryphen Thomas-Akten, die einiges über das Leben des heiligen Thomas berichten. In Indien kennt man bis heute die Thomas-Christen, die ihren Ursprung auf den Apostel Thomas zurückführen. Thomas wird deshalb in Indien besonders hoch verehrt. Gerade heute, an diesem 3. Juli, ist da Grande Festa. Man vermutet, dass Thomas in Indien schließlich das Martyrium erlitten hat, und zwar soll er durch Lanzenstiche getötet worden sein. Viele Legenden geben als Ort seines Martyriums Kalamina an. Heute ist das wohl der Stadtteil Mailapuram in Chennai. Dort gibt es den großen Thomasberg. 1547 wurde auf ihm eine Kirche zu Ehren des heiligen Apostels Thomas errichtet. Dort wird das Thomaskreuz aus dem 7. Jahrhundert verwahrt, dessen Inschrift von seinem Martyrium erzählt. 2004 hat der Vatikan diesen Berg als ersten internationalen Wallfahrtsort Indiens anerkannt. Das ist die eine Tradition. Also zuerst in Syrien, Persien hat er missioniert und dann kam er bis nach Indien. Eine andere Tradition besagt, dass Thomas die Kirche in der antiken Stadt Edessa, der heutigen türkischen Stadt Urfa oder Sanliurfa, gegründet hat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das würde erklären, warum der größte Teil seiner Gebeine um das Jahr 233 dorthin übertragen worden sind, und zwar an einem 3. Juli. Dieses gesicherte Datum der Übertragung der Gebeine des heiligen Thomas bewog die Kirche bei der Neuordnung des liturgischen Kalenders von 1970, den Gedenktag des heiligen Thomas auf diesen Tag zu verschieben. Das alte Datum, der 21. Dezember, hatte mehr mit der Nacht des Glaubens, in der er sich am längsten befand, zu tun, als mit seinem Todestag. In Edessa werden seine Gebeine heute noch in der Hauptkirche, die speziell dafür gebaut worden ist, verehrt. In Indien dagegen findet man keine Gebeine. Schon früh gab es aber Reliquien des Heiligen in Mailand in der Basilika der Apostel. Sein Schädel wird in der Sioni-Kathedrale in Tiflis in Georgien aufbewahrt und als Reliquie verehrt. Im 13. Jahrhundert kamen Reliquien auf die griechische Insel Chios und von dort 1258 nach Ortona in den Abruzzen. Sie liegen heute in der öffentlich zugänglichen Krypta in der Kirche San Tommaso. Das sind die beiden Traditionen, die es gibt. Wie sie zusammenhängen, ist natürlich schwer zu sagen. Es kann durchaus sein, dass Thomas zunächst nach Edessa kam, also heute eben Urfa, und dann weiterging bis nach Indien. Aber in Indien ist die Tradition sehr stark, dass Thomas dort gewirkt hat. Und die Inder, die indischen Christen, berufen sich sehr auf den heiligen Thomas und verehren ihn enorm.
Ja, jetzt haben wir es gerade von Ihnen gehört. Das ist doch eine ganze Menge an Informationen, die wir an außerbiblischen Quellen einfach haben. Das sind sehr viele Überlieferungsstränge. Fällt auf, das ist doch ein bisschen mehr im Vergleich zu anderen und fällt ziemlich umfangreich aus. Wie kommt das eigentlich, dass wir so zahlreiche außerbiblische Informationen haben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man im Gegensatz zu vielen anderen Aposteln über Thomas relativ viel weiß. Eben Legendäres natürlich. Der Grund dafür scheint in der natürlich irrigen Annahme zu liegen, dass Thomas der Zwillingsbruder Jesu gewesen sei. Eben weil Thomas Zwilling bedeutet und der Zwilling sei er von Jesus, nicht von einem anderen Zwillingsbruder. Besonders in der Gnosis und im Manichäismus war diese Annahme verbreitet. Im Manichäismus verehrte man Thomas zudem als jener, der wie ein offenbarender Engel Mani, den Begründer des Manichäismus, zum Glauben anleitete. Der Manichäismus war eine gnostische Bewegung Ende des 3. und im 4. Jahrhundert, der auch Vorstellungen aus dem Buddhismus und anderen Religionen aufgriff. Mani ging davon aus, dass es zwei Naturen in Gott gibt, die des Lichtes und die der Finsternis. Das bedeutet, dass Gott gleichzeitig der Gute und der Böse ist. Ein berühmter Vertreter des Manichäismus war zunächst der heilige Augustinus, der hat sich tatsächlich dieser Sekte angeschlossen, bis er dann durch Ambrosius von Mailand, durch seine Predigten bekehrt worden ist und sich von diesem Manichäismus abgewendet hat. Die Manichäer verehrten Thomas auch deshalb in besonderer Weise, weil er angeblich unbekannte Geheimnisse verkündet habe. Und das passt natürlich zum gnostischen Hintergrund. Alles, was so ein bisschen geheimnisvoll, unbekannte Geheimnisse sind, werden dort sehr hoch eingestuft. Diese Auffassung wiederum, also dass er unbekannte Geheimnisse verkündet habe, ist dem sogenannten apokryphen Thomas-Evangelium entnommen, das auch in diesen Kreisen verehrt worden ist. Dieses wird dem Apostel Thomas zugeschrieben, was nach neuester Forschung aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Denn die neueste Forschung sagt nämlich, dass es wohl nicht vor dem Jahr 100 geschrieben worden sei. Und da war Thomas bereits im Himmel. Das Thomas-Evangelium ist eine Sammlung von Worten Jesu, kurzen Dialogen und Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Zum Teil kennen wir diese aus den anderen Evangelien, zum Teil sind es unbekannte Jesusworte, eben unbekannte Geheimnisse. Das Thomas-Evangelium enthält aber keine Passions- und Auferstehungsgeschichten. Und deshalb ist es eigentlich gar kein Evangelium, weil die Gattung der Evangelien beinhaltet immer auch die Passions- und Auferstehungsgeschichte. Die Theologie des Thomas-Evangeliums ist eigenständig und mehrheitlich von gnostischem und manichäischem Gedankengut geprägt. Deshalb fand es auch keine Aufnahme im Kanon des Neuen Testamentes. Als Beispiel aus dem Thomas-Evangelium lese ich Ihnen Logion 77 vor, also das 77. Jesusworte. Es sind insgesamt 114 Jesusworte in diesem Thomas-Evangelium zusammengetragen. Es lautet, Jesus sagte, ich bin das Licht, das über allen ist. Das ist uns noch vertraut. Ich bin das All. Das All ist aus mir hervorgegangen. Und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich finden. Im zweiten Teil dieses Logions spürt man natürlich sofort, dass dies nicht mit dem übereinstimmt, was wir aus den anderen Evangelien kennen. Gott soll in allem sein. So etwas wird heute in der Esoterik gelehrt. Und die Gnosis und auch der Manichäismus könnte man als früh esoterische Strömungen bezeichnen. Aber solche Dinge stehen ganz sicher nicht in der Bibel und auch nicht im Katechismus.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen über den heutigen Tagesheiligen, den heiligen Apostel Thomas, mit Pfarrer Thomas Rellstab aus dem schweizerischen Oberurnen. Ja, Herr Pfarrer, und jetzt müssen wir nun wirklich auch auf den Titel ein wenig der Sendung kommen. Der ungläubige Thomas, so wird er ja vielfach genannt und auch wahrgenommen. Und nun müssen wir uns oder beziehungsweise Ihnen die Frage stellen, wie er eigentlich zu diesem zweifelhaften Ruf gekommen ist.
Das hängt mit einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, den Sie alle gut kennen, zusammen, wo der auferstandene Herr den Aposteln erschienen ist. Thomas war zunächst nicht dabei. Als die anderen Apostel ihm berichteten, dass sie Jesus gesehen hätten, glaubte er es nicht. Ich lese Ihnen diesen Abschnitt vor. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das 20. Kapitel im Johannesevangelium. In dieser Szene kommt Thomas natürlich ganz klar als Zweifler, als ungläubiger Thomas herüber. Er zweifelte so lange an der Auferstehung Jesu, bis er selbst die Wundmale des Auferstandenen sehen und notabene als einziger berühren durfte. Der Zweifel des heiligen Thomas zeigt aber, dass Thomas ein Mann war, der sich intensiv mit dem Tod und der Auferstehung Jesu auseinandergesetzt hat. Aus seinen Worten an seine Mitbrüder geht nämlich die Überzeugung hervor, dass Jesus nach seiner Auferstehung nicht mehr so sehr an seinem Antlitz, als vielmehr an den Wundmalen zu erkennen sei. Thomas meint, dass die für die Identität Jesu ausschlaggebenden Zeichen jetzt nach der Auferstehung vor allem die Wundmale seien, an denen offenbar wird, wie sehr er uns geliebt hat. Als Jesus dann 8 Tage später noch einmal erschien, forderte ihn Jesus auf: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Dass er ja gar nicht ungläubig ist, zeigt dann seine Reaktion. Nachdem er die Wundmale gesehen hat, an denen er den auferstandenen Herrn erkennen muss, legt er eines der schönsten Glaubensbekenntnisse überhaupt im ganzen Neuen Testament ab: Mein Herr und mein Gott. So deutlich hat kein anderer Jesus als Gott bezeichnet oder vielleicht auch erkannt. Papst Benedikt kommentierte diesen Satz bei der Katechese über den heiligen Thomas am 27. September 2006 mit einem Zitat des Augustinus. Er sagte: Dazu merkt der heilige Augustinus an, Thomas sah und berührte den Menschen, bekannte aber seinen Glauben an Gott, den er weder sah noch berührte. Was er aber sah und berührte, veranlasste ihn, an das zu glauben, woran er bis dahin gezweifelt hatte. Dieses Wort des heiligen Thomas, mein Herr und mein Gott, fand später Eingang in viele Gebete. Eines der schönsten und gleichzeitig eines meiner Lieblingsgebete ist das, welches dem heiligen Bruder Klaus, dem Patron der Schweiz, zugeschrieben wird. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. In diesem Gebet kommt natürlich auch die radikale Hingabe an Gott, wie auch der Thomas es gelebt hat, zum Ausdruck. Alles, was mich hindert, von Gott oder zu Gott zu gehören, möge er wegnehmen. Und alles, was mich näher zu ihm bringt, möge gegeben werden. Ich bin nichts und er ist alles. Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das Evangelium schenkt uns aber noch ein weiteres Jesuswort in diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Weil du mich gesehen hast, glaubst du, sagt Jesus, selig sind, die nicht gesehen haben und doch glauben werden. Diesen letzten Satz kann man auch ins Präsens übersetzen, dann heißt er, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Mit diesem Wort spricht Jesus ein grundlegendes Prinzip für die Christen aus, die nach Thomas kommen werden, und dazu gehören auch wir alle. Thomas von Aquin, der große mittelalterliche Theologe, kommentierte einmal, viel mehr Verdienst hat der, der glaubt, ohne zu sehen, als der, der sieht und glaubt. Das gilt auch für uns. Wir sehen Jesus nicht, aber wir glauben an das Zeugnis der Apostel. Der Zweifel des Thomas hat uns einen tieferen Grund zum Glauben an die Gottheit Jesu gegeben. Papst Benedikt erläuterte bei besagter Audienzansprache weiter, tatsächlich definiert der Hebräerbrief unter Berufung auf die lange Reihe der biblischen Patriarchen, die an Gott glaubten, ohne die Erfüllung seiner Verheißungen zu sehen, den Glauben als Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Der Fall des Apostels Thomas ist für uns aus mindestens drei Gründen wichtig. Erstens, weil er uns in unserer Ungewissheit tröstet. Zweitens, weil er uns zeigt, dass jeder Zweifel über alle Ungewissheiten hinaus zum Licht führen kann. Und schließlich, drittens, weil die an Thomas gerichteten Worte Jesu uns den wahren Sinn des reifen Glaubens in Erinnerung rufen und uns ermutigen, ungeachtet der Schwierigkeiten auf unserem Weg der Treue zu Jesus weiterzugehen. So rückt Thomas natürlich in ein ganz anderes Licht. So wird er uns eine große Stütze auf unserem Glaubensweg.
Mein Herr und mein Gott, dieses biblische Wort aus dem Johannesevangelium, aus dem Mund des Apostels Thomas. Damit beschäftigen wir uns heute im Grundkurs des Glaubens. Es geht uns um den Apostel Thomas. Unser heutiger Referent ist Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Herr Pfarrer, Sie haben uns jetzt diese berühmte Episode, die wir alle kennen, die wir alle verinnerlicht haben, die haben Sie uns jetzt geschildert. Aber es gibt ja noch weitere biblische Zeugnisse vom heiligen Apostel Thomas.
Ja, die gibt es. Sie sind ebenfalls im Johannesevangelium zu finden, das am meisten über die Persönlichkeit des Thomas Auskunft gibt. Sehr schön ist das erste Auftreten des Apostels. Er mahnt die anderen Apostel, als Jesus sich in einem kritischen Augenblick seines Lebens entschloss, nach Bethanien zu gehen, um Lazarus wiederzuerwecken. Damit kam er Jerusalem gefährlich nahe. Damals sagte Thomas zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Dieses Wort zeigt eine beispielhafte Entschlossenheit in der Nachfolge Jesu und bietet uns eine wertvolle Lehre, nämlich, sie offenbart die totale Verfügbarkeit in der Treue zu Jesus bis hin zur Identifikation des eigenen Schicksals mit dem Seinen und dem Wunsch, mit ihm, mit Jesus, die höchste Prüfung des Todes zu teilen. Papst Benedikt kommentierte dazu in dieser bekannten und vorhin schon erwähnten Audienzansprache, das Wichtigste ist tatsächlich, sich nie von Jesus zu trennen. Im Übrigen gebrauchen die Evangelisten das Verb nachfolgen, um damit auszudrücken, wohin Jesus geht, dorthin muss auch sein Jünger gehen. Auf diese Weise wird das christliche Leben als ein Leben mit Jesus Christus bestimmt, ein Leben, das gemeinsam mit ihm gelebt werden muss. Der heilige Paulus schreibt etwas Ähnliches, als er den Christen von Korinth versichert: Ihr wohnt in unserem Herzen, verbunden mit uns zum Leben und zum Sterben. Was zwischen dem Apostel und seinen Christen geschieht, muss natürlich zuallererst für die Beziehung zwischen den Christen und Jesus selbst gelten. Zusammen sterben, zusammen leben, in seinem Herzen wohnen, wie er in unserem Herzen wohnt. Soweit der Papst. Thomas ist also nicht der bedauernswerte Zweifler, sondern ein großes Vorbild in dem, was Nachfolge Christi bedeutet. Ein weiteres Eingreifen des Thomas ist im Bericht vom letzten Abendmahl enthalten. Hier sagt Jesus nach der Ankündigung seines bevorstehenden Todes, dass er gehe, um für die Jünger einen Platz vorzubereiten, damit auch sie dort seien, wo er ist. Und er erläutert ihnen: Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Da greift Thomas ein und sagt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? In diesem Moment wird Thomas wohl etwas weltlich gedacht haben und sich etwas dumm hingestellt haben. Aber seine Frage veranlasste Jesus, das berühmte Wort auszusprechen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich zitiere noch einmal Papst Benedikt: Es ist also primär Thomas, an den sich diese Offenbarung richtet. Sie gilt aber für uns alle und für alle Zeiten. Jedes Mal, wenn wir diese Worte hören oder lesen, können wir in Gedanken neben Thomas stehen und uns vorstellen, dass der Herr auch mit uns so spricht, wie er mit ihm gesprochen hat. Gleichzeitig gibt seine Frage auch uns sozusagen das Recht, Jesus um Erklärungen zu bitten. Oft begreifen wir ihn nicht. Haben wir den Mut zu sagen: Ich verstehe dich nicht, Herr, höre mich, hilf mir zu begreifen. Auf diese Weise, mit diesem Freimut, der die wahre Art des Betens, des Sprechens mit Jesus ist, bringen wir die Begrenztheit unserer Verständnisfähigkeit zum Ausdruck, während wir gleichzeitig die vertrauensvolle Haltung desjenigen einnehmen, der das Licht und die Kraft von dem erwartet, der sie zu schenken vermag. Soweit wiederum der Papst. Mein Herr und mein Gott war das eine Wort, das Thomas geprägt hat. Und das andere, das er an Jesus entlockt hat, ist ebenso entscheidend wichtig für uns alle, für uns Christen heute. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Schließlich tritt Thomas noch einmal auf, und zwar als Zeuge unmittelbar vor dem wunderbaren Fischfang auf dem See von Tiberias. Ich lese vor aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, das bedeutet Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Und dann erscheint ihnen Jesus und sagt ihnen, sie sollen die Netze auf der anderen Seite auswerfen, und sie fingen so viele Fische, dass es ihnen nicht mehr gelang, die Netze ins Boot hineinzunehmen. Hier in diesem Abschnitt des Evangeliums wird Thomas schon an zweiter Stelle gleich nach Simon Petrus erwähnt. Das zeigt unmissverständlich, dass er innerhalb der ersten christlichen Gemeinden eine große Bedeutung hatte. Wenn deshalb die vorhin schon erwähnten Thomas-Akten und das Thomas-Evangelium in seinem Namen geschrieben worden sind, zeigt das, dass sich jemand mit seinem Namen eine besondere Autorität erhofft hatte. Nach allem, was wir jetzt gesehen haben, stellen wir fest, dass Thomas nicht einfach ein Zweifler war, sondern ein überzeugter Apostel Christi, der seinem Herrn und Meister bis in den Tod nachgefolgt ist. Sein Vorbild stärkt auch unseren Glauben an Jesus, unseren Herrn und Gott. Und seine als Zweifel interpretierte Aussage, er glaube nur, wenn er die Mundmale Jesu sehe, hilft uns, alle Zweifel an der Auferstehung des Herrn zu beseitigen.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Pfarrer Thomas Rellstab. Heute geht es uns um den Apostel Thomas. Herr Pfarrer, bleiben wir vielleicht an dieser Stelle nochmal stehen. Darf man wirklich nicht unterschätzen, dass dieser Thomas eigentlich, man könnte ja sagen, wenn man nach einer Alternative für dieses Zweifeln sucht, könnte man noch sagen, er ist ein sehr fordernder Glaubender in seiner Nachfolge. Also zum einen hatten Sie ja jetzt diese Stelle gebracht, wo er wirklich direkt sagt, wir kennen den Weg nicht, und dann hatten Sie den Papst zitiert, der das nochmal unterstrichen hat, wie wesentlich es auch für uns ist, Jesus eben um Erklärungen zu bitten, wenn wir nicht verstehen, einfach den Mut zu haben, zu sagen, ich verstehe nicht, hilf mir, höre mich, hilf mir zu begreifen. Und die andere Episode, die Sie uns am Anfang geschildert haben, wo er dann wirklich seine Ankündigung ja auch wahr macht. Das heißt, er berührt die Wunden des Herrn und glaubt dann aber auch wirklich. Darf man ja auch nicht unterschätzen, es hätte ja auch anders sein können. Er hätte ja wirklich dann noch weiter zweifeln können und sagen, ach, das wird schon irgendwas anderes sein. Da brauche ich nochmal einen anderen Beweis. So sind wir ja auch oft in unserem Glaubensleben manchmal gegenüber Gott, dass wir dann noch was fordern und noch was fordern. Aber er, das erfüllt sich dann, er berührt die Wunden und dann glaubt er auch.
Also im Grunde genommen sind es drei verschiedene Charaktereigenschaften, die jetzt da bei Thomas zum Ausdruck kommen, nach dem biblischen Befund, vor allem im Johannesevangelium. Seine Persönlichkeit ist einerseits wirklich etwas Haudegenhaftes, also er ist bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Also wenn es nicht zu verhindern ist, dass Jesus nach Jerusalem geht, beziehungsweise nach Bethanien, um den Lazarus aufzuerwecken, dann gehen wir mit ihm und dann sind wir bereit, mit ihm zu sterben. Und da ist der Wortführer unter den Aposteln. Und das gibt schon etwas von seinem Charakter. Also er meint es mit der Nachfolge Christi durch und durch ernst. Ganz ernst. Er geht bis in den Tod. Er ist bereit, bis in den Tod zu gehen. Dann das andere, was Sie gesagt haben, ist sicher etwas Forderndes. Ja, er möchte ein Zeichen, eine Antwort auf seinen Zweifel beziehungsweise auf seine Unklarheit. Er weiß nicht jetzt, was Jesus genau meint, wohin er gehen soll. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Er spricht natürlich dann vom Weg nach Jerusalem, um dort das Martyrium zu erlitten, also Jesus den Tod zu erlitten, der Erlösertod und dann die Auferstehung. Und das war jetzt in diesem Moment dem Thomas nicht so ganz klar. Und da stellt er sich eben vielleicht etwas bescheiden oder dar. Wir kennen den Weg nicht. Aber immerhin zeigt es auch, dass er den Mut hatte, nachzufragen. Und man fragt ja nur nach, wenn man wirklich auch ein gutes Verhältnis hat. Sonst ist man eher scheu und zurückhaltend. Aber da hat er den Mut, ja Herr, wie sollen wir dann den Weg kennen? Er ist also in einem sehr vertraulichen Verhältnis mit Jesus. Und Jesus erklärt ihm dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist dann wieder eine andere Dimension, es ist nicht der Weg nach Jerusalem, der weltliche Weg, sondern er selber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er fügt ja dann hinzu, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also da gibt es verschiedene Charaktereigenschaften des heiligen Thomas, von nachfragend interessiert sein bis eben zu diesem haudegenhaften. Und beim ersten Abschnitt, den ich gewählt habe, wo er eben als Zweifler erscheint, da zeigt sich eben, dass er doch auch ein großer Theologe war. Er hat sich etwas überlegt. Also man kann nach der Auferstehung Jesu ihn nicht mehr einfach nur nach seinem Gesicht erkennen, sondern da muss etwas noch deutlich von der Passion sichtbar sein. Und deshalb, wenn ich nicht seine Wunden sehe und meine Finger nicht hineinlegen kann, dann glaube ich nicht. Und Jesus ist ihm dann erschienen und hat ihm das offenbart, hat ihm die Wundmale gezeigt und er konnte sie hineinlegen. Er hat also Jesus dann wirklich an diesem Zeichen des Auferstandenen gesehen. Und tatsächlich werden heute alle Bilder, Darstellungen des auferstandenen Herrn mit den Wundmalen gezeigt. Und zwar im Gegensatz zur Verklärung zum Beispiel, wo die Wundmale nicht sind. Also wenn die Wundmale da sind, dann weiß man, das ist der Auferstandene. Also die Wundmale sind wirklich das Erkennungszeichen des Auferstandenen. Und das haben wir dank auch diesem Thomas, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann die Worte, eben die Jesus an ihn richtet, dass man eben auch seinem Zeugnis glauben soll, selig die nicht sehen und doch glauben, Das ist etwas Wunderbares, das uns eben hilft, wirklich an dieser Gottheit Jesu festzuhalten, auch wenn wir diesen Jesus nicht so sehen, wie ihn die Apostel gesehen haben.
Also in all diesen Episoden kann man eigentlich sagen, das wesentliche Merkmal bei Thomas ist, dass er dem Herrn immer zugewandt bleibt. Er wendet sich nie ab oder so. Er bleibt ihm immer, egal ob es jetzt das Nachfragen ist oder auch das die entschlossene Nachfolge, er wendet sich ihm immer zu. Haben wir eigentlich auch in der klassischen Sündenlehre, dass das ja eigentlich Abwendung von Gott ist. Und in dem Fall, das trifft nun, weiß Gott, nicht für ihn zu. Er wendet sich immer Jesus direkt zu.
Er liebt den Herrn durch und durch und ist bereit, alles für ihn zu tun. Und das hat er auch dann bewiesen bei all dem, was er nach dem Tod Jesu gemacht hat. Er ist nicht zu seinem alten Beruf zurückgekehrt, sondern er hat weit, weit, weit herum missioniert, das Evangelium verkündet und ist schließlich auch in diesem Auftrag, das Evangelium zu verkünden, gestorben. Und da gibt es gerade eben in den Thomas-Akten und im Thomas-Evangelium, nein, Thomas-Akten gibt es da sehr viele Hinweise, was noch alles da Legendäres geschehen ist in jener Zeit.
Ja, Herr Pfarrer, welche Legenden, wenn man es mal so sagen kann, gibt es denn noch? Sie haben es schon angedeutet.
Es gibt eine Legende, die besonders erwähnt wird in den Thomas-Akten, die auch Johannes Chrysostomus, der heilige Johannes Chrysostomus, aufnimmt. Und zwar besagt die, dass Thomas auf seinen Reisen, eben möglicherweise nach Edessa, irgendwann einmal die drei Könige getroffen hat. Und dann hat er sie getauft und zu Bischöfen ernannt. Also das ist eine Legende, die berichtet wird. Er ist der Täufer der drei Könige. Ob das so ist, das können wir natürlich nicht mehr feststellen. Und dann eine schöne Legende, die es gibt über den heiligen Thomas, hat mit dem Tod Marias zu tun. Ich meine zwar nicht, dass sie in den Thomasakten aufgeführt sind, aber es wird darüber berichtet. Oder es gibt diese Legende. Maria wurde durch einen Engel darauf hingewiesen, dass ihr Tod nun nahe sei. Und dann bat Maria den Engel, dass die Apostel zugegen sein sollten. Und die Apostel wurden dann auf Wolken herbeigetragen und umstanden dann das Lager der Sterbenden, bis Christus dann die Seele der Entschlafenen auf den Arm nahm und mit ihr dann in den Himmel gezogen ist. Und Thomas kam aber zu spät, erst nach der Beisetzung Marias. Und da soll er gesagt haben, er glaube nicht, ehe er sie im Grab gesehen habe. Und als man dann das Grab geöffnet hatte, war darin der Leib Marias nicht mehr vorhanden, sondern nur noch Blumen und Kräuter. Und das hat ja wahrscheinlich auch dann damit zu tun, dass man am Festtag der Himmelfahrt Marias am 15. August auch Blumen und Kräuter segnet. Und als Zeichen der Aufnahme Marias mit Leib und Seele in den Himmel soll Maria dann ihren Gürtel vor die Füße des Apostels Thomas fallen gelassen haben. Das ist eine weitere Legende, in der Thomas seine Hauptrolle spielt.
Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist aus Saarbrücken, Frau Woll. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich beziehen auf, dass Gott nicht in allem ist. Und zwar aus Epheser. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Es ging da um die Steine, um diese gnostische Strömung, wo man das behauptet hat. Und da hätte ich gerne eine Antwort.
Also, im Gegensatz zum Thomas-Evangelium, wo eben die gnostische Strömung vorhanden ist, geht Paulus nie von einem sogenannten Immanentismus aus. Also Paulus erklärt nie, dass Gott in allen Dingen, eben in den materiellen Dingen, vorhanden ist. Dagegen geht natürlich die Gnostik und auch Manichäismus und eben heute die Esoterik davon aus, dass Gott überall zu finden ist. Und das ist von der Kirche ganz klar als Irrlehre eingestuft worden. Das ist nicht so. Nicht alles ist Gott. Also wir können nicht in einen Wald gehen und dann einen Baum umarmen und sagen, du bist Gott. Weil das ist Schöpfung Gottes, aber nicht Gott selber. Und das ist der große Unterschied zwischen dem, was Paulus sagt und was eben in der Esoterik gelehrt wird, dass Gott eben alles ist.
Ja, mir ist das alles klar. Also ich bin da ganz mit Ihnen einverstanden. Nur wie gesagt, dieser Ausspruch von Epheser, dass Gott über allem, durch alles und in allem ist.
Ja, das bezieht sich natürlich eben auf das Wirken Gottes in allen Dingen.
Ja, also.
Und den Heiligen Geist, der da wirkt in allen Dingen.
Ja. Mhm.
Und man kann natürlich eben auch durch die Schöpfung zu Gott gelangen.
Ja.
Wenn man die Schöpfung als Schöpfung Gottes ansieht, also wenn man sieht, dann kann man auch natürlich dann Gott, den Schöpfer, loben.
Ja, ja. Ich verstehe es schon, nur ich wollte das nochmal für mich ganz klar haben, ja.
Ja, gerne.
Durch diesen Ausspruch. Danke Ihnen.
Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute. Gottes Segen nach Saarbrücken. Auf Wiederhören. Jetzt am Ende Ihrer Ausführungen über die Legenden über den heiligen Thomas haben Sie das erwähnt mit den Blumen und Kräutern aus der Legende darum, dass er bei der Entschlafung Mariens da diese Rolle gespielt habe und dann eben das Grab geöffnet wurde und darin nur noch Blumen und Kräuter waren, was wir ja kennen von dem Fest am 15. August, dann auch Blumen und die Kräutersegnung. Da sind wir schon beim Thema Brauchtum. Es gibt eine ganze Menge von Brauchtum, auch eine ganz nette Bauernregel gibt es. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen.
Ja, also Brauchtum ist insofern etwas bekannt im Zusammenhang mit dem 21. Dezember. Also der 21. Dezember ist ja der Tag, der kürzeste Tag, beziehungsweise die längste Nacht. Und da haben wir den Thomas hingestellt, weil er am längsten in der Nacht geblieben ist. Und zu diesem 21. Dezember gibt es eine Bauernregel: Wenn St. Thomas dunkel war, gibt's ein schönes neues Jahr. Das ist so eine Bauernregel, die sich auf den 21. Dezember bezieht. Brauchtum kann man vielleicht noch hinzufügen. Er ist Patron von Indien, Ostindien vor allem, dieses Gebiet dort um Chennai, wo heute dieser Thomasberg ist und Thomas verehrt wird in einem internationalen Wallfahrtsort. Dann ist er auch Patron von Portugal, von Goa in Indien. Dann ist er Patron der Architekten und der Geometer, der Maurer, Zimmerleute, aller Bauarbeiter, auch der Steinhauer und Feldmesser und wegen seiner Zweifel auch Patron der Theologen. Man kann ihn anrufen, vor allem bei Rückenschmerzen und Augenleiden und interessanterweise auch um eine gute Heirat.
Er ist also gerade wegen seiner Zweifel der Patron auch der Theologen. Das heißt, die Ermutigung auch an uns alle, an alle Glaubenden, die ja alle Theologen sind, wenn man es genau nimmt, ruhig auch die Zweifel vor Gott zu bringen und diese Zweifel auch nicht wegzudrängen einfach so, sondern sie wirklich zu äußern und nachzuforschen mit dem Herrn, so wie es uns ja auch Papst Benedikt gesagt hat.
Ja, genau, das ist immer etwas sehr Gutes. Man darf bei Gott nachfragen. Wichtig ist, dass man dann auch im Herzen immer wieder versucht zu verstehen, was er einem sagen will.
Mhm. Für die
und
Antwort offen
immer
bleibt
im Herzen. Richtig.
Mhm. Ja. Eine weitere Anruferin, ein weiterer Anrufer ist nun bei uns. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Pauli aus Luxemburg. Ich möchte mich einbringen, um dem Herrn Pfarrer Thomas Rellstab zu gratulieren zu seinem Namenstag. Ja, und vielen Dank für diesen Kurs des Glaubens. Ja, weiter wollte ich eigentlich nicht sagen. Hat mir gut gefallen.
Dankeschön für den Anruf. Alles Gute nach Luxemburg. Auf Wiederhören.
Danke. Danke, einen herzlichen Dank für diesen Glückwunsch. Ja, es gibt natürlich neben dem heiligen Thomas auch andere Thomas. Der Apostel ist der eine und da gibt es natürlich den großen, den ich auch zitiert habe, Thomas von Aquin. Der wird am 28. Januar gefeiert. Und da gibt es noch andere, Thomas Becket und Thomas Morus, das sind Engländer. Das sind so die bekanntesten heiligen Thomasse.
Mein Herr und mein Gott, der ungläubige Thomas. Im Grundkurs des Glaubens heute ging es uns also um den Apostel Thomas. Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz hat ihn uns vorgestellt. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer, für Ihre Ausführungen. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören. Sie können sie sich natürlich klassisch als CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie schauen ganz einfach auf unserer Homepage horeb.org. Im Podcast- und Download-Angebot steht das Ganze auch dann in Kürze für Sie bereit, um es auf Ihren Computer herunterzuladen. Pfarrer Rellstab, Sie haben uns heute in eindrucksvoller Weise den Apostel Thomas geschildert als das Vorbild für uns in der Nachfolge Jesu und in der Liebe zum Herrn. Und Damit wir darin gestärkt sind, möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
Sehr gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Thomas, aller Engel und Heiligen, segne sie, begleite sie und stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe und bewahre sie für das ewige Leben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.